Sven Barth ist Pastor evangelischen Gemeinschaft Dierdorf, so richtig, ne?
Richtig, ja.
Seit 2016 habe ich gesehen.
Richtig.
Du bist schon länger unterwegs und ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich persönlich im Auftrag Gottes zu stehen? Als Pastor, als Ehemann und Hauspriester.
Also es ist wichtig, dass man für sich persönlich weiß, was Gott von einem will. Ich denke, wir als Christen haben oft so auch das Denken, ich bin jetzt ein Christ und jetzt muss ich tun. Wichtig ist, dass man weiß, was man für sich tut. Ja, also jeder Christ, 2. Korinther 10, 13 zum Beispiel, sagt, wir alle haben unterschiedliche Wirkungskreise, wir haben unterschiedliche Gnadegabe, wir haben ein unterschiedliches Maß des Glaubens. Und das muss ich für mich erstmal erfragen, Herr, was willst du in meinem Persönlichen, was ich tue? Sonst gehe ich nämlich bald, sag mal, werde ich ausgebrannt. Und Gott kann nur das segnen und möchte auch nur das, was er mir persönlich vor die Füße legt. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich bin ein Hatzentäler, muss nach China, sondern ich bin hier in Dierdorf, predige das Wort und ja, das tue ich, das ist mein Auftrag und überregional. Aber es kann auch sein natürlich, und das ändert sich auch, das muss man immer vom Herrn auch erfragen, wenn der Herr zum Beispiel sagt, jetzt ist die Zeit, dass du dich um deine Frau kümmerst oder um dein krankes Kind, dann ist das mein Wirkungskreis, dann ist das mein Auftrag und dann muss das andere erstmal hinter dran stehen. Das heißt, das Wichtigste ist, immer für sich persönlich zu fragen, was ist jetzt dran und was ist überhaupt mein Auftrag.
Okay, das genau. Ist so. Vielen Dank. Mhm. Sven, mich begeistert, wenn ich Paulus Briefe lese, wo er sein Herz ausschüttet, einmal mit Ermutigung an die sämtlichen Christen, an die Gemeinde und dann setzt dann auch drauf und er sagt, okay, das ist das Ziel, wo ihr hinaus müsstet. Mhm. Und meine Frage ist an dich, welche Schritte sind heute für die Gemeinde Jesu wichtig? Mhm. Also aus der Sicht, Paulus richtet immer wieder an die Gemeinde gewisse Worte, gewisse Punkte, die wichtig sind. Mhm. Was denkst du als Pastor, ich sag mal nur wieder Becken, was für uns als Nachfolger Jesu wichtig ist? Ne?
Ja, also ich denke, weil du gesagt hast, was ist heute wichtig für uns? Ich denke, der Auftrag Gottes für uns als Gemeinde und auch als Christen hat sich gar nicht geändert, egal in welchem Jahrtausend wir sind, sondern der Auftrag für uns ist, wir predigen Christus, das sagt Paulus vor allem. Also wir verkündigen das Evangelium, das ist unser Auftrag, da machen wir keine Kompromisse. Ich denke, das ist gerade vielleicht die Herausforderung für heute, dass wir oftmals vielleicht auch denken, wir müssten gewisse Dinge anpassen vom Evangelium, damit die Menschen oder dass wir relevanter werden für die Menschen. Ich sehe das nicht so. Relevant sind wir dann, wenn wir das Evangelium predigen, keine Abstriche machen. Und wenn das stimmt in der Gemeinde, und damit meine ich auch zum Beispiel, dass wir heute so ein Vokabular auch noch benutzen wie Sünde, wie Liebe natürlich, wie Vergebung für Kreuz, Sünder, dass wir da keine Abstriche machen und denke, damit würde man die Menschen erschrecken, tun wir nicht. Wenn das stimmt für eine Gemeinde, dann können wir auch in der Nebenfrage, ob wir jetzt, wie wir das Abendmahl feiern, ob wir jetzt eine moderne Musik machen oder eher, das sind Nebenfrage. Ich denke, wenn die Hauptsache stimmt, dann sind die anderen Dinge kalter Kaffee. Genau. Aber wenn auf der anderen Seite die Gemeinde immer mehr sich anpasst und das Evangelium verwässert, ich denke, dann haben wir ein Problem. Genau. Und das ist so mein Kampf, in dem ich auch stehe. Wo ist da die Linie?
Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, und die letzte Frage ist, was bewegt euch als Gemeinde zurzeit?
Ja, also da möchte ich eher sagen, ich bin ja ein Stück der Gemeinde. Was mich bewegt, vor allem in der Gemeinde, wo ich ein bisschen Sorge sehe, jetzt gar nicht ortsabhängig, sondern wenn ich das Offenbarung 2 Sendschreiber an Ephesus liest, der Herr hat gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast und jetzt muss ich diesen Leuchter wegrücken. Also meine Sorge ist, dass wir gerade in dieser Zeit, die Bibel sagt, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, da wird die Liebe in vielen erkalten, dass wir auch als Gemeinde uns davon anstecken lassen. Und Ephesus war ja eine super Gemeinde, die hatten ja alles. Die hatten die Werke, die konnten die Irrlehrer demaskieren. Das war eine super Gemeinde, aber das Wichtigste hatte sie vergessen. Und ich denke, das ist ja oftmals, was man auch gar nicht merkt. Wo stehen wir eigentlich? Und da habe ich schon ein bisschen Sorge, dass eine Gemeinde es nicht merkt, wo sie steht. Und dass sie die Liebe zum Herrn Jesus, trotz aller Orthodoxie, die man dann vertritt, dass man die ein bisschen in den Hintergrund. Das ist so meine Sorge. Also, ja.
Ja, vielen Dank für dein Herz. Ja. Und wir sehen das tatsächlich so ähnlich, dass in Neuwiederbecken, ich rede jetzt von Neuwiederbecken, nicht nur auf unsere Gemeinde, unsere Kirche bezogen, dass diese Liebe erkaltet. Liebe zu Jesus, aber auch genauso Zwischenliebe, zwischenmenschliche Liebe zu den anderen, auch zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, und da ist unsere Herausforderung, an dieser Liebe zu bleiben und ihn groß zu machen. Sven, du darfst predigen, und das ist unser Wunsch, dass du der Gemeinde aus das sagst, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Der Herr möge dich segnen.
Dankeschön. Ja, ich denke, wir allen kennen das von unserer Kindheit vielleicht. Vielleicht bist du auch noch gar nicht so alt, ich kenne das von mir, dass ich Vorbilder gehabt habe. Also Vorbilder in den verschiedensten Arten. Einmal sportlich gesehen, ich war früher Fußballer, da hatte ich Vorbilder, kenne die meisten gar nicht mehr, Rudi Völler oder Bodo Ilgner oder Lothar Matthäus. Das waren so meine Vorbilder im Fußballerische. Später natürlich auch musikalisch gesehen hatte ich Vorbilder. Habe dann auch angefangen, Gitarre zu spielen, gewisse Musikrichtungen auszuprobieren. Auch da hatte ich dann Vorbilder, denen ich nachgeahmt bin. Und ich denke, Vorbilder an sich sind was Gutes. Einmal zur Motivationssteigerung, einmal auch zur Orientierung. Wie machen es die anderen? Was kann ich von ihnen lernen? Wo investieren sie sich? Wie verhalten sie sich? Also, dass man einfach schaut, wie macht es der andere auch? Und ich denke, viel wichtiger als die weltlichen Vorbilder, die, denke ich, jeder von uns auch ein Stück weit kennt, sind für mich in den Jahren auch im Glaube die geistlichen Vorbilder geworden. Also, dass man geistliches Vorbild hat, dass man sieht, gerade wenn man zum Glaube gekommen ist, ja, wir sind ja nicht mit der christlichen Muttermilch aufgewachsen, jeder hat sich ja irgendwann mal bekehrt, dass man sieht, wie funktioniert das in der Praxis. So, als Orientierungshilfe. Und das ist ja das Schöne, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Ja, als Christ zu handeln, das größte Vorbild, das wir haben, ist der Herr Jesus. Braucht man nur nachlesen. Auch Paulus sagt an vielen Stellen, dass wir ihn zum Vorbild nehmen sollen. Das heißt, wenn ich Vorbild brauche, muss ich nur meine Bibel lesen. Und er sagt, ich soll die mir zum Vorbild nehmen, die so wandeln, wie es der Paulus und der Herr Jesus gemacht hat. Das heißt, Vorbilder gibt es eigentlich oder sollte es an jeder Ecke geben. Und vielleicht hast du diese Vorbilder auch bei den Eltern gesehen oder bei deinen Ältesten, bei Predigern oder auch vielleicht in YouTube. Überall gibt es Vorbilder und denke, die hast du gefunden oder ich hoffe das für dich. Ich habe das jahrelang, habe ich das mir immer gewünscht, dass ich auch ein christliches Vorbild habe. Habe ich jahrelang nicht gehabt und dann irgendwann kam es. Vielleicht hast du deine Vorbilder, vielleicht bist du aber auch hier und suchst Vorbilder, die dich im Glauben weiterbringen. Beides will ich heute nicht zum Thema machen, sondern ich möchte uns herausfordern, selbst zum Vorbild zu werden, selbst ein christliches Vorbild zu werden, das andere auch dazu anleiten kann, wie funktioniert das eigentlich? Und ich denke, das ist ein gutes Thema, weil das ist unabhängig vom Stand des Glaubens. Also egal, wie weit du schon im Glauben bist, wie lange du schon dabei bist, heute ist der Tag, wo du dir vornehmen kannst, ich möchte ein Vorbild werden. Und das andere, wo ich vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe, dass ich das einfach weglasse und sage, heute ist der Tag, ich möchte lernen, ein Vorbild zu werden. Und welche Merkmale es dazu gibt, was macht eigentlich ein Vorbild aus? Das wollen wir uns heute aus 2. Timotheus 3 mal anschauen. Ein paar Punkte, die ich mir so ganz praktisch nehmen kann, damit ich Vorbild im Glauben werde. Und das ist auch das Thema heute Morgen, werde ein geistliches Vorbild. Ja, also da möchte ich uns wirklich ermutigen, ich möchte mich selbst ermutigen. Und ich habe die Predigt in klassisch 3 Teile eingegliedert oder geteilt. Und zwar, ich möchte uns im 2. Teil zeigen, anhand der Bibel, was sind gewisse Punkte. Ich nenne nicht allumfassend, aber was kann ich tun? Und der 3. Punkt ist, und der ist ganz kurz, also braucht ihr keine Sorge haben, wenn ich nachher erst zum 2. Punkt komme, 3. Punkt ist 2 Sätze, der 3. was habe ich für einen Lohn daraus, wenn ich ein Vorbild werde? Das ist vielleicht anders, als wir so denken. Aber bevor wir in die Punkte gehen, was macht ein Vorbild aus? Und Paulus sagt das ja an seinen jungen Ziehsohn, geistliche Timotheus, möchte ich uns erstmal die Wichtigkeit an die Hand geben, warum sollte ich und du ein Vorbild werden? Und heute, gerade in der Zeit, in der wir heute leben, ist es nicht selbstverständlich, dass wir Vorbilder, gesunde Vorbilder haben. Und das kann vielleicht auch ein Anreiz sein. Ich möchte uns mal lesen, 2. Timotheus 3, die ersten 5 Verse. Und da wird uns deutlich, warum es wichtig ist und auch nicht selbstverständlich ist, dass wir heute normale Vorbilder haben, gute Vorbilder, die uns zeigen, wie es eigentlich richtig ist. Ich lese uns mal die ersten 5 Verse, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Und da sagt Paulus, ich lese aus der Schlachter: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Bleib mal hier mal stehe. Hier skizziert Paulus, ich sag mal, er sagt hier am Ende der Tage, und wir wissen nicht, wann der Herr Jesus kommt, aber er wird kommen. Und er sagt, bevor der Herr Jesus wiederkommt, wird es Zeitpunkte geben, die sind schlimm. Die sind nicht normal. Und zwar zeigt er ja hier dann, man kann das sagen, den sogenannten Endzeitmenschen in den letzten Tagen. Und er sagt, das ist ein schlimmer Zustand. Ja, er nimmt hier dasselbe Wort wie in den Evangelien für den besessenen Gadarener. Den kennt er ja. Der war so, also den konnte man gar nicht zügeln, an Kette festmachen, der war einfach verrückt. Und Paulus sagt hier, am Ende der Tage wird eine Menschheit entstehen durch die Prägung von außen, durch den Charakter, der ist nicht schön. Der ist einfach nicht normal. Und jetzt sagt er hier, wie äußert sich dieser Mensch? Und das sind ja keine Gläubigen, sondern das ist das, mit dem wir es draußen zu tun haben. Und ich möchte hier nicht alle Punkte jetzt durchgehen, sondern die mir im Gebet so wichtig geworden sind, mal kurz skizzieren. Was macht eigentlich unsere Welt, in der wir leben, was macht es aus? Und wo können wir versuchen, durch die Kraft Gottes ein Vorbild zu werden, anders zu sein? Und das ist ja auch das, was wir letztendlich, was uns ausmachen sollte, damit die Menschen erkennen, das, was die da draußen machen, ist nicht normal. Aber es gibt was, das ist die Kraft, die verändert Menschen. Und das Erste, was er hier sagt, der Mensch in dieser Zeit, natürlich schon immer, aber jetzt speziell, ist geprägt von Selbstliebe. Du kannst ein Vorbild da draußen sein, indem du dich selbst liebst. Und alles sagt, oh, so möchte ich auch sein. Aber das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Was sagt denn Gott, wen sollen wir zuerst lieben? Zuerst Gott, für ihn lieben, Gott lieben und dann wen? Deinen Nächsten lieben. Und dann komme erst mal ich. Ja? Also Gott liebe und seinen Nächsten liebe, das ist eigentlich das, wo ich ein Vorbild sein kann. Die Welt sieht das überhaupt nicht so. Sie sagt, du musst dich selbst lieben oder die Liebe für dich selbst finden. Haben wir das heute in unserer Gesellschaft, die Selbstliebe? Also ich bin ja schon alt jetzt so langsam, ihr könnt ja gar nicht glauben. Als wir früher Fotos gemacht haben, da musste ich noch einen Film kaufen für meine Fotokamera. Das hat damals, glaube ich, so 7 Mark gekostet. Heute kostet es wahrscheinlich, würde es 30 Euro kosten. Aber damals war es 7 Mark und dann hast du 24 Bilder verschießen können. Die musst du dann entwickeln lassen. Dann hast du 2 Wochen gewartet und dann kam das und dann kam oft die Enttäuschung. Dann waren die verschwommen, 10 Bilder, da waren sie unscharf, da war der Kopf irgendwo in der Ecke, konntest nichts machen. Ja, es war echt Drama. Heute ist es ganz anders. Ich habe, ich glaube, 5000 Fotos auf meinem Handy. Und was machen die Leute jetzt? Sie posten es online. Instagram oder TikTok oder was weiß ich. Interessant ist, was will man damit erreichen? Guck mal, wer ich bin. Guck mal, wie schön ich bin. Ist auch interessant. Heute kannst du auf deine Fotos auch die Filter drauf machen. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich Menschen schon manchmal Jahrzehnte nicht gesehen habe und die bei Instagram sehe, die sind nicht gealtert. Wahnsinn. Wenn ich die dann in echt sehe nach Jahren, oh, sieht anders aus, Realität ist anders. Aber was will man? Schaut, wie schön ich bin, schau mal, wer ich bin, schau mal, was ich kann. Also die Selbstliebe nimmt immer mehr zu. Natürlich auch der Druck. Ich muss so sein, wie die sich präsentiere. Die haben ja auch einen Filter drauf. Ja? Aber das ist ja das, was ich dann oft nicht merke. Aber dieses Ideal zu entsprechen, mich selbst liebe, mich selbst zu präsentieren, nur um Klicks zu bekommen, müssen aufpassen. Ja, das ist nicht unser Ziel, dass wir uns präsentieren, sondern wir haben einen Auftrag, wir sollen den Herrn Jesus präsentieren. Also Selbstliebe. Das nächste ist, das sagt er ja dann, geldgierig, prahlerisch, überheblich und. Auch der Materialismus. Heute in unserer Zeit ist es viel, scharfe Häusle bauen, hast du was, bist du was, hast nichts, dann bist du auch nichts. Ja, also auch hier diese Zeit, in der wir leben. Was sagt denn das Wort Gottes? Was soll man denn tun? Nach was soll man denn streben? Die Bibel warnt uns davor, die Scheune voll zu machen. Ja, nicht so. Ich sage mal so, als ich meine erste Anlage, Stereoanlage gekauft habe, die habe ich auch auf Rate gezahlt. Aber damals musstest du, das war 1990, da musstest du noch Formulare ausfüllen, einschicken, dann hast du monatelang warten müssen auf Post. Wenn du heute bei Amazon guckst, du brauchst nur 3 Klicks, hast einen Kredit und kannst dir die ganze Welt ins Haus holen. Das ist sehr verführerisch. Und immer mehr und immer da mehr. Die Bibel warnt uns davor, dass wir nicht schuldiger sein sollen gegenüber anderen. Wenn du im Kredit bist, ja, man muss aufpassen. Normal ist heute in dieser Welt Materialismus, prahlerisch zu sein, mit dem anzugeben, mehr zu haben. Also ich möchte euch nur mal diese Dinge zeigen, wie die Welt tickt und wir sollen ja anders sein. In Vers 3 sagt er lieblos. Ein Kennzeichen der heutigen Zeit ist, dass wir lieblos die Menschen sind und unversöhnlich. Ich denke, auch das ist Realität, dass der Mensch lieblos und unversöhnlich ist. Ich gucke mir manchmal solche Politiksendungen an. Eine Partei gegen die andere Partei. Politiker sind ja eigentlich die Leute, die wir gewählt haben und die sollen uns repräsentieren. Sie sollen Vorbilder für uns sein. Habt ihr schon mal gesehen, wie die miteinander umgehen? Wie lieblos. Das hast du falsch gemacht und das kannst du nicht und das bist du nicht wert und wir sind die Bessere, wir machen alles richtig. Das ist der normale Mensch. Der möchte immer erstmal sich ins Zentrum holen. Gucke, was machst du falsch? Ist normal heute. Früher hat man zum Beispiel noch als Vorbilder die Geistlichen genommen. Der Pfarrer oder der Priester und. Das waren die Säulen in der Welt, wo man noch gesagt haben, die sind integer. Ihr seht, was viel in der Großkirche auch geschieht, was ans Licht kommt. Ja, das sind Vorbilder gewesen. Aber was ist hinter den Kulissen? Und dann natürlich, müsst ihr nur ins Internet gehen, wie geht man heute um miteinander? Lieblos. Ja, Leute, die sich hinterm Bildschirm verstecken, andere fertig machen, sie bewerten, sie ja, letztendlich auch mobben. Und viele gehen daran zugrunde. Aber auch der Chef, wie viele Leute kommen zu mir und sagen, ich habe Ärger mit meinem Chef, Lieblosigkeit, ich möchte überhaupt nicht mehr arbeiten gehen. Das ist der Konsens in dieser Welt. Natürlich nicht bei allen. Aber die Bibel warnt uns davon, das ist einfach ein falsches, vorbildliches Verhalten. Dann das Vorletzte hier vielleicht, was ich so in meinem Alltag auch spüre, das Unbeherrschte und das Gewalttätige. Der Endzeitmensch wird immer gewalttätiger und unbeherrschter. Was ist heute normal? Du musst mal nur, also das ist keine Aufforderung, dass es wirklich tut, aber ihr kennt es sicher, YouTube eingebe. Was proklamieren denn heute die Rapper? Was ist denn bei unseren Schülern in? Das sind nicht die friedlichen Videos, das sind die Gewaltvideos. Das ist das, was man proklamiert. Sex, Drogen, Frauen, Schlägereien. Das sind die Vorbilder auch unserer Jugend. Ja, und das ist normal, zumindest für hier. Wisst ihr, ich wundere mich manchmal, also ich aus meiner Vergangenheit sage, ich war auch nicht ohne. Ja, und unser Umfeld war auch nicht ohne. Man hat sich auch oft früher gekloppt und es gab bei uns auch schwerere Zusammenstöße. Aber das, was man heute als normal hat, dass schon Zwölfjährige mit dem Messer in der Tasche rumlaufen und keine Skrupel haben, das auch zu benutzen. Ja, also ich bin auch so ein Impulsiver, wenn mir früher einer den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt hat, dann bin ich auch ausgestiegen und habe gesagt, hey, Entschuldigung, ich würde mich das heute nicht mehr trauen. Ja, es ist heute manchmal so, dass die Leute, die kennen, was das Gewaltpotenzial angeht, oftmals keine Hemmungen mehr. Und das seht ihr, vor ein paar Wochen, Serbien, da geht ein Jugendlicher in die Schule, schießt 6 Menschen, Kinder um, oder 8 waren sogar, 6 schwer verletzt. In Neukölln, in Berlin, geht einer, ein 38-Jähriger, auf den Schulhof und sticht 2 Mädel ab. Und das kannst du jetzt den ganzen Tag fortführen, musst nur die Nachrichten gucken. Wir sind nicht normal. Aber in der Gesellschaft wird es immer normaler, weil das Ende der Tage sagt, es wird schlimmer. Und in diese Zeit sind wir hineingestellt. Vielleicht noch das allerletzte, der Leichtsinn nimmt immer mehr zu. Die Menschen nehmen gar nicht mehr wahr, was sie eigentlich tun. Leichtsinnig sind sie. Wisst ihr, wir leben in einer 20er-Zone. Also Auto darf da nur 20 fahren, weil wir haben auch viele Kinder dort und Pferde haben wir dort. Das ist ein wunderbares Dings. Wisst ihr, da gibt es Leute, die fahren da mit 60, mit 70 durch das Dings. Leichtsinn, noch mit der Anlage schön aufgedreht. Ich bin schon mit der Pantoffel aus dem Haus gerannt und bin hinterher. Wisst ihr, dann bin ich halt auch nicht mehr im Geist. Da muss ich sagen, wenn da meine Tochter steht oder ein anderes Kind, die werde ja im Lebtag nicht mehr froh und ich auch nicht. Es ist manchmal, ich frage mich manchmal, wie tickt der Mensch? Jetzt muss man ja sagen, wir sind ja nicht besser, aber wir dürfen uns durch Jesu Kraft verändern lassen. Und das ist ja das Thema heute, Vorbild werden in dieser Zeit, wo man einfach, wo fast nichts mehr normal ist. So, warum habe ich euch das jetzt gesagt, bevor wir zum Vorbild kommen? Ich bin überzeugt davon, dass wir in diesem Umfeld, in dem wir ja leben, du und ich, wir leben ja da drin. Wir werden täglich damit konfrontiert, mit den Verrückten. Ja, auch mit den Medien. Also ich denke, keiner ist so heilig, dass er von hier draußen nichts mehr mitbekommt, sondern das ist unser Umfeld. Dass wir hier, sag mal, infiltriert werden, du wirst davon ja geprägt. Also ich weiß nicht, ob ich werde wahrscheinlich, je älter ich werde, immer kleinkarierter, aber nur mal ein Beispiel, wenn ich in den Kreisverkehr fahre und wieder rausfahre, ich blink. Ich reg mich drüber auf, wenn die Leute, die blinken nicht. So, und schon bin ich wieder, dass ich denke, was ist los? Es infiltriert mich, das ist jetzt ein profanes Beispiel. Aber die Lieblosigkeit, die Unversöhnlichkeit, das wird uns alle irgendwo prägen. Wisst ihr, mir hat mal ein Bruder gesagt, der war ehrlich. Der hat gesagt, Sven, ich habe jetzt gerade da draußen was erlebt und wenn ich nicht im Geist wäre, ich wäre handgreiflich geworden. Das ist natürlich nicht geistlich, ja, aber der war wenigstens ehrlich und hat gesagt, so geht's ihm, es infiltriert mich da draußen. Und dann ist es natürlich schwer, auch ein Vorbild zu sein. Und trotzdem denke ich, auch wenn die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird und die Liebe in viele erkalte wird, und er meint hier die Gläubige, nicht die Welt da draußen, sollte wir trotzdem danach streben, anders zu sein, durch den Herrn Jesus. Und ich denke, gerade in Bezug auch auf diese Lieblosigkeit, haben wir Christen manchmal auch viel zu lernen. Unter der Geschwister, im Gemeindealltag, ich weiß nicht, bei euch ist es vielleicht anders, aber ich denke, da können wir uns nicht ganz so ausklinken. Also, der erste Punkt war, das ist die Realität. Und die Realität beeinflusst auch ein Stück weit. Das heißt nicht nur, weil ich Christ bin, ist alles automatisch, bin ich jetzt fröhlich und freundlich und immer gut gelaunt, habe immer die Liebe. Nein, ich muss gucken, so ist die Realität. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt auch schon. Wie mache ich es denn richtig? Wie kann ich ein Vorbild werden? Was gibt Paulus dem Timotheus anhand dieser Umstände hier an die Hand? Ich möchte lesen ab Vers 10 Und zwar, du aber. Und jetzt kommt genau der Gegensatz. Du. Und jetzt nicht nur du, Timotheus, sondern du, der du heute hier sitzt und ich, der ich hier stehe. Du aber, bitteschön, mach es anders. Er sagt, du bist mir nachgefolgt. Und das Erste, was er hier jetzt sagt, ist in der Lehre. Um ein Vorbild zu werden in dieser Welt, anders zu ticken, muss ich ein Vorbild in der Lehre werden. Jetzt weiß ich schon wieder, hier sitzen die Leute und sagen, oh nee, das ist ja trocken, Lehre und Bibel und. Wir wollen doch fröhlich im Geiste sein. Möchte ich auch. Aber ohne Bibel geht's nicht. Paulus sagt hier, wenn du ein Vorbild werden möchtest, dann brauchst du in dieser Zeit ein Navigationssystem, das dir überhaupt erstmal zeigt, was ist normal und was ist nicht normal. Weil die Leute da draußen wissen oft gar nicht mehr, was normal ist. Und normal sagt er hier, damit du ein Navigationssystem hast, musst du was? Entschuldigung, deine Bibel lesen. Vielleicht das Erste muss man vielleicht auch mal den Christen sagen, du musst überhaupt mal eine Bibel besitzen. Das ist auch nicht mehr normal. Das heißt, wenn du eine besitzt, dann musst du sie auch mitnehmen. Wisst ihr, wir haben hier so einen großen Schatz und ich denke, ich weiß, dass manche Alte Schwierigkeiten haben, auch zu lesen, zu folgen, das geht oft zu schnell, ist keine Frage. Aber irgendwo drücken wir doch auch mit unserem Verhalten, wie gehen wir mit der Schrift um, was ist uns eigentlich wichtig? Das ist schön, wenn man Beamer hat da drin, das ist wunderbar. Aber ich muss auch selbst mich in meiner Bibel ein Stück weit auskennen. Das ist mein Navigationssystem. In Hosea 6, Vers 4 heißt es, mein Volk geht unter, an was? An Mangel an Erkenntnis. Und wer ist sein Volk? Neutestamentlich sind wir. Also irgendwo muss ich auch gucken, dass ich meine Bibel lese und sie auch verstehe. Ihr kennt ja das Entropiegesetz. Du musst beim heißen Kaffee nichts machen, stellst ihn einfach nur hin und was passiert? Der wird kalt. Du brauchst nur eine aufgeräumte Ecke, einen Müllsack irgendwann mal hinstellen, guck mal, was in einer Woche ist. Da hast du eine Müllhalde. Und so ist es bei uns Christen. Ich kann wiedergeboren sein und, aber ich muss mich ständig am Feuer halten, am Laufen halten, damit ich überhaupt weiß, da kommt meine Kraft her. Was ist eigentlich normal? Ich möchte euch hier zum Thema Bibel lesen, weil ich ja oft auch so, dann ist es trocken, ich weiß nicht, wie ich meine Bibel lese. Stellt euch doch bitte beim Bibellesen als drei Fragen. Könnt ihr euch aufschreiben. Wie lese ich meine Bibel? Ein kurzer Abschnitt. Du musst ja keine 10 Kapitel am Tag lesen. Aber ein kurzer Abschnitt und dann frag dich folgende Frage. Weiß ich das? Ich habe euch gerade den Endzeitmenschen vorgeführt. Weiß ich das, dass am Ende der Tage solche Zustände eintreten? In der Regel merken wir es. Aber wenn es mir die Schrift sagt, dann kann ich Dinge einordnen. Weiß ich das? Das Zweite ist, habe ich das? Jetzt müsste ich mich fragen, bei diesem, habe ich diese Charaktereigenschaften dieses Menschen? Das ist schlecht. Bin ich lieblos? Bin ich selbstzentriert? Dann kann ich mich aber reinigen vom Herrn. Wisst ihr, das ist wie ein Licht. Hebräer 12 sagt, das Schwert geht durch meine Seele, damit es scheidet, was nicht dazugehört und wie ich ein Vorbild werden kann. Das heißt, wir müssen uns doch ständig reinigen lassen und gucken, wo stehe ich eigentlich. Und die letzte Frage ist, tue ich das? Tue ich das? Das ist auch das Wichtigste. Jetzt weiß ich, ich muss ein Vorbild sein als Erstes in der Lehre. Ich bräuchte Bibel. Habe ich das und lese ich das? Versteht ihr? Ich hoffe, kindlich eigentlich. Also, aber der erste Punkt ist hier, lese deine Bibel. Nimm sie mit und zeig, was wichtig ist. Und jetzt kommt natürlich das Zweite. Und das ist für mich natürlich, vielleicht auch für dich, herausfordernd. Er sagt nämlich hier, werde nicht nur ein Vorbild in der Lehre, sondern in was? In der Lebensführung. Das heißt, das, was ich im besten Falle lese, das soll ich praktisch umsetzen. Wisst ihr, du kannst so einen Kopf haben an biblischem Wissen und in der Lebensführung kommen nur Tropfen raus. Wie viel hast du schon gehört in deinem Leben an Predigten? Wie viel hast du schon gelesen? Wie viel hast du schon in YouTube gehört? Was kommt letztendlich raus? Ich muss mir die immer wieder auch stellen. Ja, die Theorie, der Herr Jesus sagt nicht, wir werden für das gerichtet, was wir nicht wissen, sondern wir werden für das im Preisgericht auch gerichtet, für das, was wir wissen und was wir umgesetzt haben. Das ist unsere Verantwortung. Manchmal ist es dann besser, nicht so viel zu wissen. Aber das, was du weißt, bitte schön umsetzen. Und das ist auch, wo ich sage, Herr, da fehle ich oft gewaltig. Ich habe als Ältester in der Gemeinde, ich habe es noch nie erlebt, vielleicht ihr schon, ich weiß es nicht. Und zu mir kam noch nie eine Frau und hat gesagt, Älteste, ihr müsst endlich mal, ihr müsst euch um meinen Mann kümmern, weil der erdrückt mich mit seiner bedingungslosen Liebe. Habe ich noch nie gehabt. Der liebt mich so gewaltig, bitte sagt ihm, dass er aufhört. Ich habe noch nie einen Mann komme zu mir und der sagt, Sven, bitte sag meiner Frau, dass sie aufhören soll, mich ständig zu ermutigen. Ich kann das nicht mehr. In der Regel ist es anders. Wir Männer fehlen oft, praktisch, ich rede jetzt nur von mir, meine Frau bedingungslos zu lieben und mich so hinzugeben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ist einfach so. Ja? Du kannst viel predigen, du kannst viel im Reich Gottes sein, aber wenn es sich in deiner Familie, und das ist der erste zentrale Anlaufpunkt, wenn es da nicht stimmt, dann sagt Paulus 1. Korinther, kannst du noch so viel quatschen und noch so viel Theorie haben, es ist nichts. Wieso kann ich im Reich Gottes aber als Frau so viel Kinderstunde, Kaffee, ausschütte, aber wenn du daheim kein liebes Wort für deinen Mann hast, der von der Arbeit kaputt nach Hause kommt? Das ist kein Vorbild. Ja? Aber das dürfen wir uns auch vom Herrn schenken lassen. Einfach praktisch auf Buße tun, sage, Herr, ich habe gefehlt, muss das ständig tun. Ich bin einfach in dieser Lebensführung oftmals kein Vorbild. Okay. Könnt ihr noch? Ja, noch 5 Minuten haben wir. Oder aus. Ja. Das dritte, also wir haben schon Lehre, damit ich weiß, was ich tun soll. Praktische Ausführung, Vorbild sein, zu sagen, hey, ich bin nicht nur ein Schwätzer, sondern ich versuche das auch umzusetzen. Und das dritte ist hier im Vorsatz. Werde ein Vorbild im Vorsatz, das heißt im Lebensziel. Paulus sagt mal das ganz schön in Philipper 3, ich möchte es nicht lesen, aber er sagt, was ist mein Lebensziel? Nach was richte ich mich aus? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Und was transportiere ich auch nach außen? Ist es mein Job, mein Geld, meine Arbeit, mein Hobby, meine Gesundheit? Ist alles wichtig. Ich habe auch einen Job, habe auch Familie. Geld habe ich jetzt, ja. Aber das sind alles Dinge, die haben wir. Paulus sagt, egal was ich habe, ob ich nichts habe oder alles habe, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ein Ziel habe ich und das ist Christus. Wisst ihr, wir sind Christen, wir haben nur ein Ziel, Christus, oder? Aber manchmal kann man uns Christen auch fragen, ist das wirklich unser Ziel, ist das unser Hauptanliegen, dass egal was kommt, dass nur noch Christus, alles andere Streck? Wisst ihr, ich denke mir manchmal sind die Hauptpunkte bei uns Christen, oh, wann ist die Entrückung? Bei Kapitel 4 in Offenbarung, bei Kapitel 11 oder bei Kapitel 19, müssen wir jetzt ein Kopftuch tragen oder was ist die Rocklänge, was sagt jetzt der Herr? Ist alles schön, mach das für dich klar. Aber Paulus sagt, das ist nicht die Richtschnur, das ist nicht der Kanon, sondern das Wichtigste ist, dass ich als Lebensziel habe, Jesus. Auch wenn sich das profan anhört. Aber schaut mal, was wir als Christen auch oft in der Praxis machen. Wir schlagen uns die Köpfe ein wegen zweitrangiger Dinge und der Vorsatz ist oft Vergesser. Okay, wer hat ein Vorbild im Vorsatz, im Lebensziel? Zeig anderen auch, was dein Lebensziel ist. Und dann sagt er hier, wer hat ein Vorbild im Glauben? Wisst ihr, ich brauche ja auch Vorbilder. Und ich sehe gern auf Menschen, die mir das vorleben. Ich denke, wo brauchen wir mehr Glauben als in unserer heutigen Zeit, die ja auch sehr herausfordernd ist? Wisst ihr, meine drei Kinder sind daheim krank. Wir haben uns noch nie Gedanken machen müssen, ob wir Antibiotika haben. Jetzt war es gestern so, dass es gewisse Antibiotikasorte gar nicht mehr ging. Jetzt haben wir eins gestern nicht vertragen, jetzt hat man kein Antibiotika erstmal bekommen. Ibuprofensaft gibt es nur noch bei uns jetzt für Kinder unter 12. Ja, Entschuldigung, meine Kinder sind aber 13 und 14. Wir sind in dieser Zeit, in der wir leben, und die ist ja nicht normal, oder? Man denkt mal, erst haben wir 3 Jahre Corona gehabt, jetzt haben wir einen Krieg vor der Haustür, alles ist verrückt. Glaube heißt hier, ein Vorbild zu sein, kindlich zu vertrauen, dass der Herr Jesus trotz aller Umstände alles in der Hand hält und dass er vor allem mich in der Hand hält. Für mich ist kein Vorbild, und ich habe auch Sorge und die lasse ich auch manchmal raus, aber für mich ist es nicht ein Vorbild, wenn ein Christ ständig in das Jammerlied mit einstimmt, oh, es ist ja alles so schlecht und wir haben überhaupt keine Hoffnung mehr und der Strom ist so teuer und das Gas ist, versteht ihr? Ist das ein Vorbild vom Glaube? Nochmal, wir haben alle unsere Sorge, das ist auch, die darf man artikulieren, aber wo bringe ich sie letztendlich hin? Ja, wer hat ein Vorbild im Glaube? Petrus ist untergegangen. Selbst als er auf der Welle ging, wir dürfen im Glauben, der Herr hält uns. Aber glaub doch, dass selbst wenn du untergehst, dass der Herr trotzdem dich bei der Hand hält. Und wenn wir das wissen, dann strahlt es auch nach außen aus. Okay, vorletztes, Langmut und Liebe. Wer hat ein Vorbild in der Langmut und in der Liebe? Und das ist etwas, das hat keiner von sich. Das können wir auch nicht produzieren. Vor allem diese Agape-Liebe nicht. Ich denke, wir als Christen, wir brauchen Langmut, heißt der Mut zu haben, auch eine lange Zündschnur zu haben. Sich nicht aus der Bahn zu werfen. So zu agieren, wie der Herr agiert hat. Wisst ihr, das ist ja interessant. Der Herr musste sich mit allem auseinandersetzen und hat trotzdem nie gesündigt. Ich kann das nicht sagen. Ist der Langmut, für unsere Überzeugungen auch einzustehen. Wenn man mir heute sagt, es gibt mehr als 2 Geschlechter, sondern mittlerweile 70, da muss ich sagen, in aller Langmut, ich habe trotzdem Mut dafür einzustehen, dass es 2 Geschlechter gibt und nicht mehr. Alles andere ist nicht normal. Aber da nicht ausfallend zu werden, sondern Jesus zu repräsentieren, für die Wahrheit einzustehen und trotzdem Liebe auszustrahlen, Agape, Liebe, das ist eine Herausforderung. Aber ich denke, das dürfen wir uns auch hier schenken lassen. Gerade in Bezug auf die Liebe noch ein Satz, Geschwister. Liebe heißt ja hier, ein Vorbild zu sein in der Agape-Liebe, sich selbst zu geben und nichts zu erwarten. Den anderen höher zu schätzen. Habt ihr auch das Problem, dass ihr einen Mangel an Seelsorge habt? In der Regel heißt das, oh, wir haben hier Probleme, wir wissen nicht, wo wir hingehen. Seelsorge fehlt. Das ist eigentlich ein Unsinn. Wenn jeder von uns ein bisschen Agape-Liebe hätte und Agape-Liebe, was ist denn Seelsorge? Seelsorge heißt doch nichts anderes, dass ich meinen anderen, meinem Nächsten gegenüber ernst nehme und mir mal Zeit nehme, ihm zuzuhören. Ihm ein offenes Ohr zu schenken. Da brauche ich keinen bevollmächtigten Seelsorger. Es gibt Fälle, da muss man vielleicht woanders mal hin. Aber das können wir, jeder von uns, leisten. Und wisst ihr, ich habe eine dumme Angewohnheit. Die ist echt dumm. Ich frage die Leute auch nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst. Und? Alles klar bei dir? Das ist der dümmste Spruch, den man sagen kann. Wo bitteschön ist heute alles klar? Bei wem ist denn immer alles klar? Das ist eine Floskel. Ich muss mir das abgewöhnen. Alles klar bei dir? Was sagt man denn damit? Wisst ihr, die Frage ist vielleicht schon besser, du, wie geht's dir? Dann kommt der Meister unten, alles klar? Frag die Frage bitte nicht, wenn du kein Interesse daran hast, dass der andere unter Umständen sich öffnet und sagt dir, du, mir geht's gar nicht gut. Das kann nämlich unter Umständen passieren. Ich soll dann Agape, Liebe zu haben und sage, komm, wir gehen mal 5 Minuten oder eine halbe Stunde und dann erzählst du mir mal. Wie gesagt, das ist Liebe, das sind Vorbilder. Okay, das Letzte, ausharren. Ihr müsst ausharren, bis ich fertig bin. Paulus sagt, werden Vorbild, ausharren, Verfolgung und Leiden. Und Paulus sagt, Verfolgung und Leiden und ausharren oftmals in Bezug auf die Gemeinde. Wir haben in unserer Gefilde ja keine Verfolgung, dass wir Angst haben müssen, dass wir verfolgt werden. Aber Paulus sagt, in der Gemeinde auszuharren. Und ausharren heißt, im Schützengrabe bleiben, unten zu bleiben. Das ist ein Vorbild. Ich denke, dass es auch manchmal im Gemeindealltag heiß hergeht. Würde ich Gemeinde bauen, ich würde mir meine Schäfchen zusammensuchen. Die, wo mir gefallen und die mir nicht gefallen, würde ich vielleicht eher eine andere schicken. Aber Gott hat uns zusammengestellt. Das ist manchmal Katastrophe. Wir sind so unterschiedlich. Jeder hat seinen Kopf und das muss ja auf Dauer auch mal krachen. Aber dass man dann als Vorbild sagt, egal was kommt auch in der Gemeinde, wisst ihr, ich verlasse die Gemeinde und wir sind alle blöd, nee, sondern mal auszuharren, sich vielleicht auch mal verfolgen zu lassen, indem man mal auch aushält, dass der andere vielleicht jetzt nicht gerade so lieb zu mir ist, das sind für mich wahre Vorbilder, die langmütig und in Liebe auch mal drunter bleiben und sage, ich weiß es, das Geschwister ist auch nicht einfach, vielleicht hat er es auch nicht so gemeint. Wisst ihr, vielleicht können wir hier auch ein Stück weit mitnehmen. Also, werd ein Vorbild in der Lehre, in der Lebensführung, im Ziel, im Vorsatz, im Glaube, Langmut, Liebe und im Ausharren. Du kannst mit einem anfangen, musst nicht gleich alles auf einmal. Ja, bitt mal von dem Herrn, wo er dich heute verändern möchte, vielleicht auch durch diese Predigt. Und ich habe gesagt, der letzte Punkt ist ein ganz kurzer, nämlich nur 2 Sätze. Was hat es für Kosten? Oder was bekomme ich raus, wenn ich jetzt ein geistliches Vorbild werde und nicht so wie die Welt da draußen ist? Paulus sagt hier zum Schluss, muss nochmal aufschlagen, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, also die Vorbild werden wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführt und sich verführen lassen. Wenn du in dieser Welt ein Vorbild werden willst, christlich gesehen, so wie Jesus, dann kann es unter Umständen sein, dass du keine Follower hast und auch keine Like-Klicks von außen. Aber geistlich gesehen und auch bei denen, die es brauchen, wirst du jemand sein, der wertgeschätzt wird. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Du weißt nicht, für wen du einen Einfluss hast. Ich weiß nicht, was ich einen Einfluss habe. Aber Gott segnet uns auch und stellt uns auch als Gegenüber hin. Letzter Vers, Motivation. Dann werdet ihr sehen, was für einen Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott macht einen Unterschied, ob du ein Vorbild bist für andere oder nicht. Ich denke, wir wollen allen Segen Gottes für diese Menschheit sein in dieser Dunkelheit, dass Gott uns auch dafür in diese Punkte Gnade gibt. Ich werde noch ganz kurz still zum Schluss. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns Licht geschenkt hast. Und wir kommen alle aus dieser Welt. Wir haben alle unsere Charaktereigenschaften, unseren Dreck, den wir mitgebracht haben. Wir danken, dass du uns gereinigt hast. Wir danken dir aber auch nicht nur für das Vorrecht, jetzt Kinder Gottes zu werden, sondern wir danken dir auch, dass du uns zu Botschaftern an Christi Stadt gemacht hast, dass wir präsentieren dürfen, dass du es bist, der uns verändert, nicht wir selbst, und dass du uns für die einen oder anderen auch zum Wegweiser setzt. Herr, bewahre uns, dass wir nicht zur Schranke werden, sondern dass du mit uns, mit jedem Einzelnen zum Ziele kommst, dass du verherrlicht wirst und dadurch der Vater im Himmel. Amen.